Na Lea, alles gut? Ihnen auch? Ja, ihr seid entspannt, ne? Seid ihr auch alle entspannt? Das ist gut. Liebe Gemeinde, heute feiern wir Taufe. Und die beiden jungen Menschen hier, die gehen heute einen richtig konsequenten Schritt. Die lassen sich auf das Bekenntnis ihres Glaubens taufen. Und das ist nicht nur so, dass wir taufen so mit ein bisschen Wasser drüber, sondern die gehen hier in dieses Taufbecken. Und die lassen es tatsächlich zu, dass der Pastor sie so richtig unter Wasser drücken kann. Das ist eine Show, das ist echt cool. Aber ich glaube, es ist mehr. Es ist nicht nur eine Show, sondern es ist etwas viel Größeres. Es ist ein Doppelpunkt ihres Glaubens an Jesus Christus. Sie setzen heute einen Doppelpunkt, einen Startpunkt in ihrem Glauben, einen konsequenten, klaren Startpunkt ihres Glaubens, um darin weiterzuleben. Und sie bekennen das, sie machen das nicht heimlich, sondern sie machen das hier in einer ziemlich gut gefüllten Gemeinde. Da sind viele Leute heute zugegen, die Zeugen sind. Und sie machen damit deutlich, sie wollen sich Jesus zur Verfügung stellen, Jesus folgen und die Sache öffentlich fest und klar zu machen. Davor habe ich ziemlich großen Respekt. Und ich erlebe das oft, dass Menschen sich dafür interessieren, anfangen, theoretisch darüber nachzudenken, sogar manchmal so zu so einem Taufseminar kommen, aber an diesem Punkt hängen bleiben und letztendlich diese Klarheit dann doch nicht tun. Taufe ist die Entscheidung zur konsequenten Nachfolge Jesu am Anfang des Glaubensweges. Aber zudem auch ein sichtbares Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, sich zu dem Glauben an Jesus Christus als seinem Herrn und Heiland zu stellen. So sagt es die Bibel. Und das ist es auch, was unser Herr von uns will. Diese Klarheit im Glauben, nicht das Rumgeeiere. Mal so, wie es gerade kommt oder wie es gerade passt. Unsere Schwachheit und unsere Probleme im Glauben, die rühren oft daher, dass wir diese Klarheit nicht leben oder nicht mehr leben. Wir erkennen zum Beispiel die biblische Richtigkeit der Taufe, verschieben sie aber dennoch häufig aus rein menschlichen Überlegungen. Und da steht dann ein klarer Schritt für uns an, eine klare Entscheidung. Aber wir verschieben ihn lieber auf später. So sind wir oft. Unsere jungen Täuflinge hat die Frage bewegt, was hindert mich eigentlich daran, mich taufen zu lassen? Was hindert mich daran, einen Glaubensschritt zu gehen? Nicht nur einen Schritt in die Taufe. Sie haben die Frage dahingehend beantwortet, außer ihrer eigenen Befindlichkeiten eigentlich nichts, was sie hindert. Gottes Wort ist klar. Wer glaubt, der lässt sich taufen, um diesen Glauben sichtbar fest und festzumachen. Und deshalb feiern wir heute auch diese Taufe. Den Anordnungen und Geboten, dem Willen Gottes versuchen zu entkommen, ist kein guter Plan. Der ist schon dem alttestamentlichen Propheten Jona nicht wirklich gut bekommen. Sich einfach über den Willen Gottes erheben, selber zu bestimmen, was Gott von mir erwarten darf und was nicht, mich selbst und meine Befindlichkeiten zum Maßstab der Dinge zu machen, bewirkt letztlich nur, dass wir Gott klein machen und bedeutungslos und somit auch nur einen harmlosen Gott erwarten. Wir glauben dann irgendwann auch nur noch an einen Gott, der zahmer ist als der wahre Gott, der nicht so wirklich viel macht. In 2. Samuel 6, da gibt es eine für Bibelleser wohlbekannte Geschichte. Es ist die Geschichte König Davids, dessen Herrschaft inzwischen gesichert ist und der sich in seiner neuen Residenz niedergelassen hat. Und der will die Bundeslade wieder zurückholen, zurück nach Jerusalem bringen. Er will diesen Segen Gottes wieder haben. David will, dass Gott in seiner Nähe ist, in seiner Stadt wohnt. Und dafür ist ihm kein Weg zu weit und kein Aufwand zu groß. Voller Begeisterung zieht David mit dem ganzen Tross von Leuten singen und tanzen vor der Lade her. Vielleicht macht David das, was Paulus im 12. Kapitel im Römerbrief sagt. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer völliger Hingabe, an dem Gott Freude hat. Ja, es ist wirklich so. Gott will das. Er will diese ungeteilte Hingabe. Und daran hat er Freude. Und dieses Rumgeeiere, da hat er keinen Spaß dran. Zurück zu unserer Geschichte. Auch hier will Gott den klaren Gehorsam gegenüber seinem Willen. Und er gibt sehr klare Anweisungen, wie das denn zu geschehen hat mit dieser Bundeslade. Wie die denn zurück nach Jerusalem gebracht werden soll. Ganz klipp und klar. Und die Priester und alle, die damit daran beteiligt sind, die machen das auch. Mit einer kleinen Ausnahme. Sie machen es nicht so, wie Gott sagt. Sie machen es so, wie es ihnen am besten gefällt. Wie es für sie am besten erscheint. Packen die Lade auf einen Rinderkarren und ziehen mal los damit. Und dann ereignet sich wirklich eine Tragödie. Eins der Rinder bricht aus, der Karren fängt an zu schlingern, die Bundeslade, die eiert hin und her, die verrutscht und die droht, von der Ladefläche zu kippen. Und Usa, der Priester, der zuständige Priester, der greift beherzt hin und hält sie fest. Und Gott lässt Usa auf der Stelle tot umfallen. Hä? Der fällt einfach tot um. Bumm. Was soll das denn? Usa wollte doch nur verhindern, dass die Bundeslade Schaden nimmt. Das war doch richtig super, was er da macht. Und die auf den Karren zu stellen, war auch nicht schlecht. Das Ding schleppen ist ein bisschen anstrengend. Und dafür stirbt Usa? Warum? Das ist echt eine schwierige Frage. Vielleicht deshalb, weil Usa immer nur sein Ding macht. Nicht Gottes Ding. Irgendwie fehlt ihm so die Begeisterung für Gott. Er macht Dinge, ja. Er macht es auch so, das klingt auch alles ganz fromm und sieht auch ganz fromm aus, passt auch in die Zeit, alles gut. Nein, nicht gut. Als Usa beschloss, die Gotteslade auf einen Ochsenkarren zu laden, brach er bewusst und eindeutig Gottes Gebot. Er wusste das, dass es Gott nicht wollte. Gott hatte genau festgelegt, wie die Bundeslade zu transportieren war. Sie sollte auf Stangen befestigt und von den Priestern geschultert werden. Usa sollte das Ding schleppen. Usa erschien es aber bequemer, irgendwie auch moderner, ein ganz Stück effizienter und irgendwie auch einleuchtender, hat er jeder eingesehen. Und letztlich machten es ja auch alle so in dieser modernen Zeit, die Lade oder überhaupt schwere Lasten auf einem Karren zu transportieren. Warum so kleinlich? Ist doch heute auch nicht anders. Es wirklich mal genau nehmen mit dem, was Gott sagt. Wenn es anders doch auch geht, vielleicht sogar leichter geht. Warum nicht so wie die anderen machen. Bloß nicht so extrem sein. Ich glaube zutiefst, Gottes Volk hat und verliert bis heute an Kraft, an Segen, an Bedeutung, weil sie es einfach nicht mehr genau nehmen mit Gott. So viel Kraftloses und oft lediglich Religiöses dahingewurschtelt, weil wir es uns abgewöhnt haben, Gott und seinem klar offenbarten Willen wirklich noch genau zu nehmen, ihn wirklich noch ernst zu nehmen, es so zu machen, wie er sagt. Wir haben immer tausend Ausreden und sind immer sehr einleuchtend, etwas nicht so zu machen, wie Gott es sagt. Aber in dem schockierenden Erleben Usas sehen wir eine wertvolle Lektion über Gott. Gott ist nicht harmlos. Und das Leben mit ihm und seinem Sohn Jesus Christus, das ist kein Spiel, das ich nach meinen Spielregeln spielen kann. Gott und auch Jesus Christus ist niemand, den du zu dem angenehmen Wohlfühl-Accessoires deiner Hauptsache mir geht es gut Regal dazustellen kannst und wenn es dir danach mal ist, ein bisschen abstaubst. Der Verfasser des Hebräerbriefs sagt es an einer Stelle sehr deutlich. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Vielleicht ist die Sünde, die Usa begangen hat, das furchtbarste und gefährlichste, was es gibt. Gott nicht ernst zu nehmen. Es ist furchtbar, Gott nicht ernst zu nehmen. Und vielleicht ist es noch furchtbarer, dann das Gnadengeschenk Jesu nicht angenommen zu haben und nicht in die Hände Gottes zu fallen, sondern in die Hände des Teufels. Nein, Gott ist nicht harmlos. Denn wenn er harmlos wäre, dann hätte er nicht den Teufel besiegt, hätte nicht seinen Heilsplan mit Jesus Christus durchgezogen und uns aus den Klauen Satans wirklich herausgerissen. Aber er will ernst genommen werden. Und noch mehr will er, dass wir seinen Sohn Jesus Christus ernst nehmen. Wir Menschen haben die merkwürdige Angewohnheit, oft die Wahrheit nicht zu erkennen. Gottes Größe und Macht verbiegen wir ganz schnell in ein Zerrbild, nämlich in Tyrannei. Und Gottes Menschenfreundlichkeit und sein Erbarmen, die er in Jesus mehr als deutlich wird, die verwandeln wir ebenso gekonnt in irgendwie so eine Nettigkeit. Nein, Gott ist nicht nett. Er entreißt sich Jesus seinem eigenen Herzen, opfert ihn für dich und für mich, weil er dich liebt und lädt dich ein, diesem Jesus zu glauben. Und mehr noch, er fordert dich auf, diesem Jesus auch nachzufolgen, wenn du ihm glaubst. Klare Schritte zu gehen. Und dann nimm es genau. Mach es ganz. Zum Beispiel wie ihr zwei heute in der Taufe. Ein harmloser Jesus, der inspiriert mich ja nicht zur Ehrfurcht oder zur Anbetung oder zum Gehorsam oder wie Paulus sagt, zum Opfer in der Nachfolge. Ich hoffe und bete, dass dies unsere beiden Täuflinge klar ist. Aber im Taufseminar habt ihr darüber geredet und ich fand das toll, welche Antworten ihr gegeben habt. Ihnen ist das, glaube ich, klar. Und ich hoffe und bete, dass es auch uns heute neu in Erinnerung kommt, worum es eigentlich wirklich geht. So wie Paulus es im Römerbrief sagt, im Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, liebe Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes, durch die Barmherzigkeit Gottes, bringt eure Leiber dar als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ernst zu nehmen, ist richtig klug. Es nicht ernst zu nehmen, heißt wohl nicht gleich wie Usa tot umzufallen. Gott sei Dank leben wir in einem neuen Bund. Aber es nicht ernst zu nehmen, heißt, dass du über kurz oder lang geistlich tot umfällst. Wer Jesus nachfolgt, der tut das ja wohl hoffentlich deswegen, weil Jesus dich befreit hat, dich erlöst hat, dich geheiligt hat und dich mit göttlicher Liebe umgibt. Und dass du dafür eine Leidenschaft hast. Dass du diese Leidenschaft hast, ihn in deinem Leben, in deinen Lebensbereichen ehren zu wollen. Weil das ist sein erklärter Wille, was er von uns will. Das ist ja auch nicht harmlos. Aber weniger ist auch nicht akzeptabel. Aus Dankbarkeit für seine Gnade und Errettung sollten wir ihn aus ganzem Herzen lieben und aus seinen Maßstäben und Zielen für unser Leben ihm verschreiben. Wir sollten es uns zum Ziel machen, in all unserem Tun Gottes Heiligkeit, das heißt seine Reinheit, seine geistliche Ganzheit, seine Trennung vom Bösen und so weiter, wirklich zu demonstrieren durch unser Leben, dass es sichtbar wird. Und das erfordert tatsächlich, dass wir lernen, seinen Willen zu tun und ihn uns nicht hinzubiegen, wie wir ihn gerade halt brauchen. Paulus sagt, fügt euch nicht ins Schema dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Ich möchte das. Ich möchte das tatsächlich. Ich habe eine ganz tiefe Sehnsucht nach, wirklich Jesus ernst zu nehmen und ihm nachzufolgen. Warum? Weil ich begeistert bin von Jesus. Ich weiß, es ist heute nicht mehr modern, begeistert von Gott zu sein oder sowas. Ich bin begeistert, was Jesus in meinem Leben Gutes getan hat und immer noch Gutes tut. Schon einige Jahre her, so um die 30, würde ich mal so tippen, da habe ich auch mal an so einem Punkt da gesessen und musste auch mal in so ein Taufbecken steigen und irgend so ein komischer Pastor, der hat mich da unter Wasser gedrückt und war auch eine ganz komische Sache, wirklich so einen Gehorsamschritt zu gehen. Und zwar sehr am Anfang meines Glaubens, ich war vielleicht ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gläubig. Und für mich war es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das zu machen, obwohl ich schon ein erwachsener Mann war, obwohl ich schon Kinder hatte, Familie hatte, beruflich ein bisschen was schon zu sagen hatte. Aber ich habe gesagt, ich will diesem Jesus folgen, weil er in meinem Leben was ganz Wunderbares gemacht hat. Ich war immer so unterwegs, dass ich gesagt habe, ja, ich mache so viele Dinge falsch in meinem Leben und die sind auch falsch gelaufen. Und die Leute waren also schlimm zu mir und so schlecht zu mir. Das meiste, was in meinem Leben wirklich falsch gelaufen ist, habe ich mir selber zugefügt, weil ich es nicht ernst genommen habe, das mit Gott. Alter Hut, muss man doch nicht machen. Und was vieles, was dabei rauskam, hat mich im Nachhinein sehr verletzt, hat vieles in mir kaputt gemacht, hat vieles in mir ausgelöst, dass ich wurde, der ich nicht werden wollte, der Mauern aufgebaut hat zu anderen Menschen, der immer den anderen die Schuld gegeben hat. Und Jesus hat gesagt, hey, ich bin am Kreuz für dich gestorben. Alles das, was du falsch gemacht hast, dafür bin ich gestorben. Und das, was andere in deinem Leben falsch gemacht hast, dafür bin ich auch gestorben. Und wenn du das willst, kannst du denen sogar vergeben. Und es wird dich frei machen. Und irgendwann habe ich das angenommen. Und habe gesagt, ja, Jesus, ich will das. Und dann bin ich in Gehorsam in dieses Wasser gegangen. Ich sagte, es war peinlich, du bist plitschnass, die ganze Gemeinde guckt dich an. Oh. Vorher noch war viel schlimmer, musst du erzählen, warum du das machen willst, weil du an Jesus glaubst. Da saßen noch welche von der Bundeswehr, die mich als coolen Typ kannten. Alles richtig schwierig, aber ich habe es getan, weil Jesus, weil ich ihn liebe. Und wisst ihr, was passiert ist durch diesen klaren Schritt? Ich bin da rausgekommen aus diesem Wasser. Und es ist was passiert in mir. All das, was mich verletzt hat, was mich zu Menschen gemacht hat, der ich nicht sein wollte, ist da abgewaschen worden. Ist vielleicht ein bisschen pathetisch, vielleicht erlebt das auch nicht jeder so. Aber ich habe wirklich das Gefühl gehabt, alles das, was ich falsch gemacht habe, ist irgendwie klargekommen. Irgendwie hat Jesus das reingewaschen. Und ab dem Moment konnte ich für meine eigene Schuld einstehen. Und es war nicht mehr alles die anderen Leute ihre Schuld. Es hat sich dann auch letztendlich gezeigt, dass ich auch Menschen vergeben konnte, die mir wirklich wehgetan haben. Dass ich mich mit meinen Eltern versöhnen konnte und so weiter. So ganz wichtige, entscheidende Dinge. Und bis heute erlebe ich immer wieder, ich mache viel falsch, ich erlebe viele, viele Dinge, aber ich habe Jesus lieb. Und immer da, wenn ich zu ihm komme, dann passiert etwas in meinem Leben. Dann kommt wieder einer mit der Hoffnung. Dann gibt es die Kraft zu vergeben. Dann gibt es einen Neuanfang. Dann gibt es die Möglichkeit, wieder in meiner Niedergeschlagenheit, wieder irgendwo kommt was her. Ich kann es nicht erklären. Es ist der Heilige Geist durch Christus, der mich wieder aufrichtet. Und das tut er, er hat es versprochen. Aber wir müssen uns auch zu ihm halten. Von allein kommt es nicht. Ich nehme Jesus, ich nehme Gott vollkommen ernst. weil ich ihn als den erlebt habe. Und ich glaube, das haben ganz viele auch schon. Als der, der sich in seiner Kraft und Autorität auch offenbart, der sich zeigt und deutlich macht, ich bin so, wie die Schrift von mir spricht. Und ich habe mich wirklich ganz bewusst am Anfang meiner Beziehung zu ihm entschieden, ihn zu lieben. Gott nimmt das sehr ernst und er erinnert mich immer wieder dran. Ich habe mich entschieden, mit allem, was ich bin und mit allem, was ich habe, ihn zu lieben. Ich verliere das oft unterwegs, aber er erinnert mich immer wieder dran. Und ich bin dankbar, bis heute immer wieder zurückkehren zu können. Und das ist mir bis heute ernst und es ist mir heilig. Ein letzter Gedanke, der uns Mut machen sollte, es mit Jesus wirklich ernst zu machen. Noch einmal zurück zur Geschichte aus 2. Samuel. Usa missachtet Gottes Gebot und zack, er fällt tot um, postwendend. Greift hin, sollte er nicht, klatsch. Was mich da wirklich dran verwundert an dieser Geschichte ist David. Der war ja da auch da dabei. David hat die ganze Chose ja letztendlich angezettelt. Er hat doch gesagt, ich will die Bundeslade wieder haben und es macht euch auf. Und ihr Priester, ihr habt den Job jetzt, das Ding wieder zurück nach Jerusalem zu bringen. Und überhaupt, es war Davids Idee. Und David war jemand, der kannte Gottes Gebot. Der kannte die Schriften. Und ich glaube, dass David das wusste, wie eine Lade zu transportieren ist. Jedenfalls da, wenn er irgendwas mit Gott zu tun hatte. Warum fällt dann David nicht tot um, habe ich mich gefragt. Ist Gott so ungerecht? Eigentlich hätte eine ganze Reihe Leute platsch umfallen müssen. Nicht nur der Usa, der irgendwie das nicht aushalten konnte und eigentlich ja noch was Gutes getan hat. David missachtet hier auch Gottes Gebot. Und in seiner Biografie lese ich, dass es auch nicht das einzige Mal war, wo er das getan hat. Und trotzdem nennt Gott diesen David ein Mann nach seinem Herzen. Ist Gott senil? Kann er nicht gucken, was da passiert? Gott ist nicht senil. Und Gott weiß genau, was hier passiert. Weil David immer Gott liebt. Immer liebt er ihn. Und im zweiten Anlauf bringt David die Bundeslade tatsächlich nach Jerusalem zurück. Mit Pauken und Trompeten und mit Lobpreis, genau wie Gott es befohlen hat, auf den Schultern der Priester. Und er ist davon so begeistert, dass er seinen Gott seine Bundeslade zurückbringen kann. Dass er anfängt zu tanzen, sich regelrecht in Ekstase tanzt. Und das gefällt Gott. Und übrigens, das machte er auch beim ersten Mal. Wir denken immer erst beim zweiten Mal. Ich habe nochmal genau in den Text geguckt. Auch beim ersten Mal ist David bei den Tänzern schon dabei. Und das gefällt Gott. Gott gefällt es, wenn du ihm zeigst, dass du ihn lieb hast. Scheinbar gefällt ihm das so sehr, dass er dann sogar mit deinen Fehlern zurechtkommt. Ich will da nichts kleinreden mit. Aber ich glaube, die Motivation ist das, was Gott interessiert, was ihn wirklich interessiert. Du nimmst Gott ernst, wenn du ihn liebst. David macht einen Fehler. Er nimmt Gottes Gebot irgendwie nicht genau. Aber seine Motivation, warum er etwas macht, die war glasklar. Er liebt trotzdem Gott von ganzem Herzen. Ist aber auch manchmal sehr schwach. Und wenn du Gott, wenn du Jesus liebst, wenn das deine Motivation ist, dann kommt Gott auch mit deinen Fehlern zurecht. Ihr Täuflinge, liebe Gemeinde, darum geht es im Letzten. Ich liebe meinen Herrn Jesus von ganzem Herzen. Das ist mein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ich lasse es mal zu, dass ich begeistert bin von Jesus und drehe mich nicht verschämt weg. Ich mache es mal, das, was Jesus gesagt hat. Und wenn meine ganze Nachbarschaft sagt, der ist bekloppt, der Alte, Der hat sie nicht mehr alle. Ich mach's trotzdem. Und ich glaube, diese Liebe, die überwindet sogar manchen Fehler meinerseits und lässt mich immer mehr Gott ernst nehmen. Es ist Gottes und Jesu oberstes Ziel, aus mir und auch aus euch, aus uns allen geheiligte Menschen zu machen. Das hat mehr mit dem Herzen zu tun, als wie wir glauben. Wenn wir ihn lieben und ehren, dann kommt er mit uns zum Ziel, selbst wenn wir hier und da versagen. Aber Versagen ist kein Kavaliersdelikt. Das haben wir bei Usa gesehen. Das zu überwinden bedeutet, ich liebe meinen Herrn. Ohne diese Liebe fallen wir und unser Glauben irgendwann einfach tot um. Deshalb gebt euch Jesus in Liebe ganz. Die Tür ist auf. Amen.